The German Green politician Werner Schulz is one of the biggest critics of the Russian politics nowadays, especially when it comes to the contradiction between the Russia's demand on EU visa-free regime and the state of the human rights in Putin's Russia. As vice chair of the delegation of the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee, Schulz said the release of all political prisoners has to be a precondition for closer cooperation with Russia. Herr Schulz, vielen Dank für das Gespräch. Zum EU-Russland-Gipfel in Jekaterinburg. Sie sagten, dass es um einen Gipfel des Stillstands und Blockade ging. Blockade, ein hartes Wort. Könnten Sie das erklären?
Das ist der x-te Gipfel, wo an sich nichts rauskommt, also keine Ergebnisse. Wir treten erfolglos auf der Stelle. Die Verhandlungen kommen nicht voran. Es gibt keine Fortschritte. Und insofern stehen sich hier Positionen gegenüber. Also die Hauptposition, um das an einem Beispiel deutlich zu machen, Russland möchte gerne Visaerleichterungen haben. Diese Visaerleichterungen sind nachvollziehbar. Unsere Position ist sogar Visa-Liberalisierung, also Visa-Freiheit, Reisefreiheit für die russische Bevölkerung. Aber auf der anderen Seite möchten wir, dass die Beamten, die sich momentan an den Repressionsmaßnahmen in Russland beteiligen, keine Einreise bekommen in die EU. Und das ist eine Sache, wo die russische Seite nun sehr allergisch reagiert. Sie verfolgen zwar nicht diese Unrechtshandlungen, im Fall Magnitsky beispielsweise, aber sie wehren sich dagegen, dass man ihre Beamten dann nicht einreisen lässt.
So, eigentlich, Sie unterstützen die Forderung nach Reisefreiheit für russische Bürger, nur wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt wäre. Ja? Diese Bedingung, die Sie schon genannt haben. Aber es gibt auch andere wichtige Spieler hier, die Regierungen der Mitgliedstaaten. Nämlich, gibt es Chancen, eine solche Idee in der EU angewendet zu werden?
Also es gibt, glaube ich, mittlerweile Konsens unter den 27 Mitgliedstaaten, dass man Visaerleichterungen durchaus einführen möchte. Aber auf der anderen Seite ist es umstritten, ob die Visabefreiung für sogenannte Dienstpassinhaber durchgesetzt wird. Das geht hier um etwa 15.000 oder 18.000 russische Beamte, die im Besitz eines solchen Dienstpasses sind und die dann ohne Visum in die Schengen-Staaten einreisen könnten. Und das ist eine problematische Sache, vor allen Dingen in einem Land, in dem enorme Korruption herrscht. Diese Beamten sind an Korruption beteiligt und in diesem Land laufen momentan Verfolgung, Repression gegen die Zivilgesellschaft, gegen Nichtregierungsorganisationen, wo ähnliche Beamte oder diese Beamten ebenfalls mitbeteiligt sind. Und wir wollen diese Leute wirklich nicht mit einem Privileg, mit irgendeinem Vorteil versehen. Darum geht es.
Es gibt schon eine amerikanische schwarze Liste mit russischen Beamten, deren Reisen in den USA verboten wurde. Warum macht die EU nicht das Gleiche? Das EU-Parlament hat schon dreimal so etwas aufgefordert.
Das Parlament hat das gefordert. Das ist natürlich in Europa schwieriger, weil es ist eine Abstimmung aller 27 Mitgliedsländer erforderlich. Hier gibt es nach wie vor Unstimmigkeiten. Einige fürchten Gegenmaßnahmen der russischen Seite. Die sind ja auch im amerikanischen Fall erfolgt. Man hat dann praktisch das Jakov-Dima-Gesetz in Russland verabschiedet, was die Adoption russischer Kinder für amerikanische Staatsbürger verbietet. Das hat zwar miteinander überhaupt nichts zu tun, das ist aber so eine Gegenreaktion, eine Retourkutsche der russischen Seite. Davor hat man in einer gewissen Weise Angst, aber ich glaube, man sollte nicht aus Angst vor einer notwendigen Maßnahme zurückschrecken. Ich glaube, so abhängig sind wir nicht von Russland. Und im Übrigen würde diese Magnitsky-Liste, diese schwarze Liste, die Sie angesprochen haben, eine viel größere Wirksamkeit haben, wenn wir sie in Europa umsetzen würden. Es sind Beamte, die kein Interesse haben, in die USA zu reisen. Die haben dort nicht ihre Immobilien stehen. Ihre Kinder studieren nicht unbedingt in den USA, sondern sie haben ihre Häuser in Westeuropa gekauft, sie fahren zum Shoppen nach Paris und London, sie besuchen ihre Kinder beim Studium in Westeuropa. Das mag ja alles in Ordnung sein, bloß wir wollen nicht, dass unrechtmäßiges Geld hierher kommt, Geld, das aus Korruption stammt, Geld, das kriminell erworben worden ist, beispielsweise im Magnitsky-Fall oder in anderen Fällen. Enteignung von Rotukowski, um nur ein Stichwort zu nennen, dass solche Leute dann das Geld in Westeuropa noch verprassen können und sich ihres Lebens freuen können.
Zum Blockaden und empfindliche Sachen zwischen EU und Russland. Am 9. Mai, nämlich am Europatag, war in Moldawien und Transnistrien zu einem, und ich zitiere jetzt, inoffiziellen Besuch der russische Geschäftsträger in der Transnistrien-Frage, Vizepremier Dmitri Rogozin. Wie könnten wir das übersetzen, einen inoffiziellen Besuch? Warum nicht offiziell? Erste Frage, wenn es um so eine empfindliche Sache geht. Unter anderem Herr Rogozin hat während des Besuchs über die russische Unterstützung für Transnistrien gesprochen.
Das sind auch solche Fälle wie Transnistrien, wo wir feststellen können, dass wir nicht die gleichen Interessen haben. Das Interesse der Europäischen Union ist, dass Moldawien wieder Ruhe bekommt und dass so eine Region wie Transnistrien, die ja zu Moldawien gehört, in diesen Staat sich einfügen kann, dass natürlich gewisse autonome Rechte dort wahrgenommen werden können, Minderheitenrechte und dergleichen mehr. Das ist das Interesse der EU. Das Interesse Russlands ist an Transnistrien als eine separate Gegend, an separaten
Regionen. Warum hätte Russland diese Interesse?
Ja, das ist diese imperiale Geste, die bei Russland immer noch zu beobachten ist, dass man noch längst nicht die neuen Außengrenzen akzeptiert hat. Wir haben das Problem in Ossetien. Wir haben das Problem, dass der Bergkarabach-Konflikt beispielsweise im Gange gehalten wird. Einerseits unterstützt man Armenien militärisch, andererseits beliefert man Aserbaidschan mit Waffen. Bei Transnistrien ist das ähnlich. Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems liegt in Moskau, liegt im Kreml. Wenn Moskau darauf bestehen würde, auch seine Truppen zurückzuziehen, sie sind ja auch dort stationiert mit Militär. Auch das muss man ja mal sehen, eigentlich widerrechtlich, weil das sind keine Friedenstruppen mit UN-Mandat. Und Russland hat dort normalerweise nichts mehr zu suchen. Es sind mittlerweile souveräne Staaten geworden aus früheren Sowjetrepubliken. Und diese Probleme müssen gelöst werden, aber nicht indem Russland an diesem Status quo festhält, dass sich hier bestimmte Regionen abgesetzt haben. Das ist in Transnistrien, das ist Ossetien, überall das gleiche Problem.
Die Situation in Transnistrien oder Südossetien, in Georgien, wären Möglichkeiten, in denen Russland versucht, um diese Länder zu verhindern, der EU beizutreten?
Auch das, natürlich. Das ist ja natürlich kontraproduktiv, weil man beschäftigt diese Länder natürlich enorm und es ist auch in der EU die Position ausgeprägt oder die Meinung zu sagen, solange diese Konflikte nicht gelöst sind, sind das natürlich keine Beitrittskandidaten, weil wir können uns kein
noch
Land...
Nicht.
Ja, noch nicht. Ja, eben. Wir können uns kein Land in die EU hineinholen, die mit solchen inneren Spannungen, inneren Problemen zu tun haben. Insofern hält man hier einen Konflikt am Köcheln. Man hält ihn aufrecht. Das ist im Moment eine absolut destruktive Politik der russischen Seite. Die kann man auch in Syrien erleben. In Syrien ist es vielleicht sogar noch schlimmer. Da wird regelrecht Beihilfe zum Mord geleistet, indem man dieses Assad-System und diese militärischen Operationen unterstützt.
Und ist nicht so nah. Moldawien ist hier neben uns.
Richtig, aber es gibt eigentlich keine Interessen mehr, die Russland dort wahrnehmen sollte, sondern sie sollten sich dafür einsetzen, dass wir zu einer Lösung, und das ist ja mehrfach versucht worden, in Meseberg, im Gespräch zwischen Medvedev und Angela Merkel beispielsweise, hatte man sich daraufhin verständigt, dass man gerade dieses Transnistrien-Problem als ein hervorgehobenes Problem demnächst löst. Also die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Russland müsste nur seine Hand endlich mal ausstrecken.
Kürzlich veranstaltete der Ausschuss für Menschenrechte des Europäischen Parlaments eine Anhörung zum Thema Russland mit den Mitgliedern der Band Pussy Riot. Sie sagten danach, und ich zitiere, "The release of all political prisoners has to be a precondition for closer cooperation with Russia." So sagten sie. Könnte nicht das als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands betrachtet werden?
Ich finde, in Menschenrechtsfragen gibt es das nicht mehr, Einmischung in inneren Angelegenheiten. Die Menschenrechte sind universell gültig und dort, wo sie verletzt werden, haben wir die Pflicht, darauf hinzuweisen, dass das in Ordnung gebracht werden muss. Russland hat die UNO-Menschenrechtskonvention unterzeichnet, sie hat die Europäische Menschenrechtskonvention mitgetragen. Sie sind Mitglied im Europarat, sie haben viele UNO-Resolutionen in Richtung Menschenrechte mitgetragen. Und wenn dort die Menschenrechte verletzt werden, dann ist das keine innere russische Angelegenheit mehr, sondern dann verletzen sie diese Verpflichtungen, die sie international eingegangen sind. Und darauf müssen wir hinweisen, in aller Deutlichkeit.
Herr Schulz, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte.